Hallo, hier ist Bibletunes mit der Staffel Jesus der Jude. Heute mit Guido Baltes.
Wir alle haben ja unsere Bilder vom Judentum und von der jüdischen Welt Jesu. Manchmal haben wir sie aus Predigten, manchmal aus Bibelfilmen und manchmal aus sozialen Medien. Und ganz oft übernehmen wir diese Bilder einfach ungeprüft. Eins von diesen Bildern ist zum Beispiel das Bild von einem Judentum, in dem kranke Menschen aus der Gesellschaft ausgegrenzt oder sogar ausgeschlossen werden. Das Bild begegnet uns immer da, wo zum Beispiel Jesus mit Menschen mit Aussatz begegnet. Aber auch zum Beispiel da, wo er eine Frau heilt, die seit vielen Jahren an Blutungen leidet. Und in beiden Fällen hören wir dann oft, dass aussätzige oder unreine Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen waren. In Bibelfilmen rennen Menschen schreiend weg, wenn sie Aussätzige sehen. Oder sie zücken ein Messer, um sie auf Abstand zu halten. Aussätzige, heißt es dann oft, mussten irgendwo außerhalb der Städte in Höhlen oder in Leprakolonien leben und sie wurden sogar von ihren Familien gemieden. Und wenn man mal drüber nachdenkt, dann ist das ja ein ziemlich grausames Bild von der jüdischen Gesellschaft, das wir da entwerfen. Und es wird dann noch grausamer, wenn wir dann noch dazu sagen, dass Juden sich für dieses menschenfeindliche Verhalten auf ihre religiösen Reinheitsgebote berufen haben. Es sind dann ja nicht nur der schlechte Charakter der Menschen, sondern ihre religiösen Regeln, ihre Frömmigkeit, ihre Bibeltreue, die sie zu Menschenfeinden machen und die dazu führen, dass Menschen in der jüdischen Gesellschaft ausgegrenzt werden oder sogar ganz aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Wie so oft bei solchen Vorurteilen denkt sich eigentlich niemand was Böses dabei. Denn eigentlich möchte man ja gar nichts Schlimmes über Juden sagen, sondern man möchte eigentlich nur Gutes über Jesus sagen. Denn vor dem düsteren Hintergrund, den ich jetzt gerade beschrieben habe, kann man dann Jesus umso besser als einen Menschenfreund darstellen und als Überwinder von religiöser Gesetzlichkeit und Menschenfeindlichkeit. Jesus, so erzählt man dann oft, Jesus schert sich nicht um Reinheitsgebote. Er geht auf die Aussätzigen und Unreinen zu, er berührt sie, er nimmt sie in den Arm. Und damit zeigt er nicht nur mehr Liebe und mehr Zuwendung als die religiösen Juden, sondern er gibt auch ein Beispiel, dass Gebote uns am Ende doch nur einschränken und dass man religiöse Regeln brechen sollte, den Menschen zuliebe. Der Mensch ist doch wichtiger als das religiöse Gebot. Aber, wenn wir mal drüber nachdenken, wie viel ist eigentlich dran an diesem Klischee vom ausgrenzenden Judentum und vom regelbrechenden Jesus? Um das zu prüfen, gibt es, wie oft bei solchen Vorurteilen über das Judentum, zwei Wege. Der erste Weg ist immer, genauer in unser Neues Testament reinzuschauen. Und der zweite Weg ist dann, sich ein bisschen besser über die jüdische Kultur der Zeit Jesu zu informieren, in außerbiblischen Quellen, in jüdischen Quellen aus der Zeit. Ich fange mal mit dem ersten Weg an. Wenn wir in unser Neues Testament reinschauen, dann merken wir da, dass bei keiner der Begegnungen Jesu mit aussätzigen oder unreinen Personen das Thema Ausgrenzung eine Rolle spielt. Nirgendwo wird erzählt, dass die Leute, um die es da geht, keine Freunde hatten oder keine Familie oder dass sie von jedem gemieden wurden oder dass sie die Aussätzigen in Kolonien lebten mussten. Das alles steht in den biblischen Texten nicht drin. In den Geschichten von Jesus werden solche Aspekte nie erwähnt. Sie werden dann aber regelmäßig dazu erfunden in Predigten oder in Bibelarbeiten, um die Geschichte dramatischer zu machen und um den Gegensatz zwischen Jesus und dem Judentum deutlicher darzustellen. Und oft ist dann am Ende der Geschichte gar nicht mehr so wichtig, dass die Personen geheilt werden von ihrer Krankheit, sondern das eigentliche Wunder, so wird dann oft gesagt, besteht darin, dass sie nach langen Jahren der Isolation erstmals wieder die Berührung eines Menschen erfahren. Oder dass sie jetzt wieder Teil der Gesellschaft sind. Oder dass sie endlich wieder in ihre Familien zurückkehren können. Das alles wird aber eben in den Bibeltexten nicht gesagt. Für die Evangelien im Neuen Testament besteht das Wunder immer darin, dass Jesus die Menschen von ihrer Krankheit heilt. Dass sie wieder gesund werden. Darum geht es. Darüber soll man Hurra und Halleluja rufen. Aber jetzt noch der zweite Blick. nämlich der Blick auf die jüdischen Quellen, auf die jüdischen Reinheitsgebote. Denn wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, so viel wissen wir darüber gar nicht. Wir nehmen das zwar immer an, aber wenn ich in so einer Gruppe mal nachfrage, was weißt du eigentlich über die Reinheitsgebote, wo stehen die und was genau ist eigentlich Unreinheit, dann sagen viele Leute, oh, so genau weiß ich es dann doch nicht. Ich habe das zum Beispiel bei mir gemerkt, als ich in Jerusalem gelebt habe und dann manchmal sonntags in meinen Predigten vollmundig Dinge erzählt habe über jüdische Reinheitsgebote. Und erst dann, als jüdische Zuhörer mich dann hinterher gefragt haben, sag mal, wo hast du das eigentlich alles her, was du da erzählst, dann wurde mir klar, dass ich vieles davon eigentlich nur aus anderen Predigten übernommen habe oder vielleicht noch aus einem christlichen Bibellexikon, aber dass ich mich eigentlich nicht wirklich mit jüdischen Texten über Reinheit und Unreinheit beschäftigt habe. Also, was sind eigentlich Reinheitsgebote? Mein Vorschlag ist, dass wir zuerst einmal in die Tora schauen, also in unser Altes Testament, die 5 Bücher Mose. Welche Gebote gibt es da eigentlich? Und danach müssen wir dann in einem zweiten Schritt auch noch die späteren Schriften anschauen, die Schriften der jüdischen Rabbis, wo es dann darum geht, wie die Regeln der Tora in der Zeit Jesu interpretiert und ausgelegt wurden. Aber fangen wir mit der Tora an. Zunächst mal müssen wir 2 verschiedene Sorten von Reinheitsgeboten sehr gut unterscheiden. Nämlich es gibt zum einen die Unterscheidung von reinen und unreinen Tieren. Also Tiere, die man essen darf und Tiere, die man nicht essen darf. Aber das ist ja jetzt für unsere Fragestellung offensichtlich nicht so wichtig. Das ist ein ganz anderes Kapitel. Das hat nichts mit Krankheit oder mit Menschen zu tun. Bleiben also noch die Gesetze für die Unreinheit von Menschen. Und da gibt es im Prinzip 5 Wege, wie man unrein werden kann nach den Geboten der Tora. Erstens, wenn man einen Toten berührt, zum Beispiel bei einer Beerdigung. Zweitens, wenn man eine bestimmte Hautkrankheit hat, die dann in der Bibel eben Aussatz genannt wird. Drittens, wenn eine Frau ihre Periode hat oder andere Blutungen im Genitalbereich, zum Beispiel durch Krankheit oder auch nach einer Geburt. Und viertens, wenn ein Mann einen Samenerguss hat. Und dann kommt noch als 5. hinzu, dass man unrein werden kann, wenn man eine andere unreine Person berührt. Wenn man sich jetzt also diese Ursachen für Unreinheit anschaut, dann ist die erste Beobachtung in der Bibel im Alten Testament erstmal ganz wichtig. Unreinheit hat in der Bibel überhaupt nichts mit Sünde zu tun. Auch nichts mit schmutzig sein oder dreckig sein. Auch nichts mit ansteckender Krankheit. Also wenn immer wir behaupten, dass Juden oder andere Menschen sich vor unreinen Personen ekeln oder vor ihnen weglaufen, dann haben wir eigentlich noch nicht verstanden, was Unreinheit ist. In der Tora ist Unreinheit nämlich weder verboten noch verpönt. Im Gegenteil, in vielen Fällen ist es ja sogar von der Tora vorgeschrieben, dass man sich verunreinigt. Zum Beispiel gibt es das Gebot, dass man Tote begraben soll. Dabei verunreinigt man sich, ja, aber das soll so sein. Das ist nicht verboten, ist gar nicht schlimm, ist auch nicht böse. Man soll die Kranken besuchen und das schließt natürlich auch die Aussätzigen mit ein. Man soll auch Sex haben, wenn man verheiratet ist. Auch wenn man dadurch unrein wird. Das ist Gebot, ja, und daran ist eigentlich nichts Schlimmes. Kinder kriegen ist überhaupt nichts Schlimmes in der Bibel. Es ist weder verboten, im Gegenteil, es ist ein Gebot, worüber man sich freut, aber man wird dadurch unrein. Es hat also nichts mit dreckig sein zu tun oder mit eklig sein oder schon gar nicht mit Sünde. Und natürlich war es in der jüdischen Welt nicht so, dass jeder weggerannt ist, wenn eine Frau ihre Periode hat. Das wäre ja schlimm, das betrifft ja immerhin die Hälfte der Bevölkerung, einmal im Monat. Wenn da immer alle weglaufen würden, wie soll man denn dann überhaupt zusammenleben? Und dann kommt noch etwas dazu, denn es steht auch nirgendwo in der Tora, dass es verboten ist, sich zu verunreinigen. Also, natürlich darf ich eine unreine oder aussätzige Person berühren oder umarmen. Genauso wie ich eine Mutter umarmen darf, die gerade ihr Kind bekommen hat. Ich werde dann eben dadurch auch unrein, das muss ich wissen, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht verboten. Niemand wird von mir wegrennen, wenn ich dann auch unrein bin. Es gab mal eine bekannte jüdische Wissenschaftlerin, die wurde gebeten, einen Artikel zu schreiben über Unreinheit für das bekannteste jüdische Lexikon der Welt. Und in diesem Artikel über Unreinheit schreibt sie, Man muss davon ausgehen, dass zur Zeit Jesu in einem Raum, in dem eine Gruppe von Menschen zusammen war, in der Regel alle unrein waren, auf die eine oder andere Weise. Unreinheit war im Alltag der Normalfall. Das war aber auch nicht schlimm, weil es ja nicht verboten war. Und in der Regel bedeutet es auch keine Einschränkung. Denn, jetzt kommt die nächste Frage, wofür braucht man eigentlich Reinheit? Und die Antwort ist, Reinheit wird in der Bibel eigentlich nur benötigt, wenn man den Tempel in Jerusalem besuchen will. Dafür muss man rein sein und deswegen gab es Regeln, welche Waschungen man vorher vornehmen kann, wie man Unreinheit abwaschen kann, welche Zeiten man einhalten muss, um rein zu werden. Das war der Ort, wo Reinheit nötig war, am Tempel in Jerusalem. Es gab manche Gruppen, zum Beispiel die Pharisäer, die haben gesagt, ja, wenn wir am Esstisch sind, da haben wir Essen, wir essen, von dem wir auch Abgaben zum Tempel schicken, also sollten wir auch beim Mittagessen rein sein. Die haben sich also dann auch öfter gewaschen, auch täglich und so, aber auch da war Reinheit nicht verboten, sondern man musste halt dann auf sich nehmen, sich ein bisschen öfters den Reinigungsriten zu unterziehen. Für die meisten Menschen in Kapernaum oder Nazareth war das eigentlich also nicht relevant, solange sie nicht vorhatten, sich auf eine Reise zum Tempel zu machen oder nach den Regeln der Pharisäer zu leben. Deshalb, wenn wir in die Schriften der Rabbinen aus der Zeit Jesu schauen, dann finden wir viele Beispiele dafür, wie unreine Leute und aussätzige Leute ganz normal am Alltagsleben teilnehmen. Sie konnten heiraten, sie konnten auf dem Markt einkaufen gehen, sie lebten zusammen mit ihren Familien in den Dörfern. In Synagogen wurden sogar extra Sitzbereiche für sie eingerichtet, damit sie an den Gottesdiensten teilnehmen konnten. Sicher, es gibt auch andere Geschichten. Es gibt auch Geschichten von Rabbis, die sich abweisend oder ausgrenzend gegenüber Kranken und Aussätzigen verhalten haben. Die gab es natürlich damals ebenso, wie es heute solche Leute gibt. Aber sie werden in den jüdischen Schriften nicht als Vorbild dargestellt, sondern eben als Negativbeispiel angeführt. Es gab allerdings eine große Einschränkung tatsächlich in der Tat, denn es gibt eine Regel in der Tora, die sagt, Aussätzige sollen nicht im Zeltlager der Israeliten wohnen, sondern außerhalb des Lagers. Warum war das so? Weil damals, während der Wüstenwanderung, in der Mitte des Lagers das sogenannte heilige Zelt stand. Das war der Vorläufer des Tempels. Ja, und zum Tempel sollte man eben als Aussätziger den nötigen Abstand halten. Deswegen wohnten die Aussätzigen während der Wüstenwanderung des Volkes Israel außerhalb des Lagers, vermutlich nicht allein und ausgestoßen, sondern zusammen mit ihren Familien. Aber für die Rabbis zur Zeit Jesu ergab sich daraus natürlich ein Problem, denn zu ihrer Zeit gab es ja schon seit Jahrhunderten kein Zeltlager in der Wüste mehr. Inzwischen wohnte man in Dörfern, in Städten im ganzen Land Israel. Und da stellte sich die Frage, wie kann man diese alte Regel aus der Bibel heute überhaupt noch anwenden? Gilt sie noch in unserer Zeit? Können wir sie ganz vernachlässigen? Und die Rabbis haben so entschieden, sie haben gesagt, es gibt zwar kein Zeltlager mehr, aber wir übertragen die Regel mit dem Lager auf die großen Städte, die wir haben im Land Israel, also die, die Stadtmauern haben. Das war so etwa eine Handvoll von Städten, vor allem aber natürlich die Stadt Jerusalem. Da steht ja auch der Tempel. Und in Jerusalem durften Aussätzige also nicht wohnen, aber das wird dann ausdrücklich gesagt, in allen anderen Orten kann man sie wohnen lassen. Also, was heißt das alles jetzt für unser Verständnis der Bibel und für unser Bild vom Judentum? Ich habe das Beispiel mal gebracht als einen weiteren Fall, in dem wir versuchen, Jesus groß zu machen und gut darzustellen, indem wir Juden schlecht machen. Also wir sagen, bei den Juden wurden kranke und unreine Menschen ausgegrenzt, ausgestoßen, stigmatisiert, marginalisiert. Aber Jesus überwindet solche gesellschaftlichen Grenzen. Er bricht die Gebote, er nimmt die Unreinen in den Arm und das ist ein Wunder. Aber wenn die Juden doch gar nicht so böse und ausgrenzend waren, wie wir oft annehmen, dann ist es natürlich auch nichts Besonderes, dass Jesus Aussätzige umarmt oder dass er die blutflüssige Frau berührt. Er tut damit nichts Verbotenes, er bricht keine Gesetze. Jeder andere Jude hätte das auch gedurft und viele andere Juden haben es vermutlich auch getan. Und man muss ja auch mal fragen, warum soll denn Jesus unbedingt programmatisch die Reinheitsgebote brechen? Das waren immerhin Gebote, die sein eigener Vater im Himmel dem Volk Israel gegeben hat und die in seiner Bibel standen. Nein, ich glaube, wir können diese Geschichten ganz anders erzählen und lesen. Das Wunder in diesen Geschichten ist eben ein ganz anderes. Das Wunder ist nicht die Berührung von einem Unberührbaren oder die Umarmung von jemandem, den man nicht berühren darf, sondern das Wunder ist die Heilung von Krankheit, von Leiden und Schmerzen, die oft schon jahrelang andauern. Das ist das Wunder. Und wir können bei solchen Geschichten also sehr leicht Jesus groß machen, ohne dabei Juden schlecht zu machen. Wir können erzählen, Jesus heilt Kranke, Halleluja, und er setzt damit Zeichen für die Liebe Gottes. Das ist für alle Menschen eine gute Nachricht, für die Juden damals und auch für uns heute.